Guten Tag und willkommen zur vierten Folge unseres Corona-Podcasts aus dem Zollernalbklinikum. Mein Name ist Boris Nohe, ich bin Chefarzt des Zentrums für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am Zollernalbklinikum und darf Sie zum heutigen Podcast herzlich begrüßen. Ich möchte Sie heute ein bisschen hinter die Kulissen des Begriffs Intensivmedizin blicken lassen und Ihnen einen Überblick über die aktuelle Situation in unserem Klinikum geben. Als zuständiger Arzt für die notärztliche und intensivmedizinische Versorgung bin ich neben anderen Kollegen im Klinikum von Beginn an in das Versorgungskonzept der Corona-Pandemie im Landkreis eingebunden und verantworte gemeinsam mit den Kollegen der Inneren Medizin die Intensivtherapie hier an unserem Klinikum. Seit Beginn der Corona-Pandemie zum Jahreswechsel sind die Begriffe Intensivmedizin und künstliche Beatmung ebenso in aller Munde wie die Sorge vor unzureichenden Beatmungskapazitäten, um alle Menschen adäquat versorgen zu können. Das liegt bei diesem Krankheitsbild daran, dass die durch das Virus ausgelöste Erkrankung, die wir Covid-19 nennen, zu schweren Lungenentzündungen mit lebensbedrohlichem Lungenversagen führen kann. Obwohl der weitaus überwiegende Teil der Infektionen nur mit leichten Krankheitssymptomen einhergeht, gibt es zu ca. 5% schwere Verläufe, die eine Aufnahme auf die Intensivstation erforderlich machen. In diesen seltenen Fällen, glücklicherweise seltenen Fällen, ist die Krankheitsschwere so hoch, dass in anderen Ländern ca. 50% der betroffenen Intensivpatienten trotz Ausschöpfung aller Maßnahmen sich nicht mehr erholen und versterben. Mit Beginn der Virusausbreitung im Zollernalbkreis hatten wir daher, wie alle Intensivmediziner, die große Sorge, dass eine ungehinderte Ausbreitung des Coronavirus in einer so hohen Anzahl von Intensivpatienten münden würde, dass die Kapazitäten unserer beiden Intensivstationen und auch der benachbarten Kliniken innerhalb kürzester Zeit überlastet werden. Ein Phänomen, das aus den Nachrichten aus unseren Nachbarländern mittlerweile allgemein bekannt ist. Um dieser Gefahr so gut wie irgend möglich zu begegnen, haben wir etwas früher als andere damit begonnen, die technische Ausstattung unserer Intensivstationen hochzufahren, zusätzliches Personal zu schulen und ein Stufenkonzept für die Aufnahme und die Behandlung der infizierten Patienten aufzustellen. Ein wichtiger Punkt in diesem Konzept war natürlich die Beschaffung von ausreichendem Material. Leider Gottes beobachten wir, wie alle Kliniken auch, die anhaltende Tatsache, dass wir mit Lieferengpässen zu kämpfen haben und dass dies auch uns noch über weitere Wochen und Monate wahrscheinlich begleiten wird. Dennoch, trotz dieser Lieferprobleme, die nicht zuletzt auch durch Exportsperren der USA als einem wesentlichen Herstellungsort für viele Medizinprodukte bedingt sind, hatten wir bislang keinen Materialmangel zu beklagen, der die Versorgung unserer Patienten relevant eingeschränkt hätte. Durch den Einsatz von Narkosebeatmungsgeräten konnten wir unsere ursprüngliche Kapazität von 13 Beatmungsplätzen in beiden Klinikstandorten sehr schnell auf 26 Beatmungsplätze verdoppeln. Bis Ende Mai erwarten wir zudem 12 neue Beatmungsgeräte, von denen 4 bereits geliefert sind, sodass wir den zunächst notwendigen provisorischen Einsatz von Narkosebeatmungsgeräten für Beatmungszwecke auf der Intensivstation schrittweise wieder reduzieren und im Mai wahrscheinlich gänzlich beenden können. Da sich die öffentliche Diskussion in den letzten Wochen und Monaten ja so sehr um das Thema Beatmungsgeräte gedreht hat, ist es an dieser Stelle vielleicht einmal wichtig zu sagen, dass das gar nicht so sehr der Punkt ist. Wir können uns mit Narkosebeatmungsgeräten sehr gut behelfen und die dadurch bedingten technischen Einschränkungen haben für den Patienten selbst eigentlich keine wesentliche Bedeutung. Es geht aber vielmehr darum, dass mit einem Beatmungsgerät alleine noch nicht geholfen ist. Sie benötigen an einem Behandlungsplatz für die Behandlung dieser schwer kranken Patienten die gesamte Technik, bestehend aus Monitoren, Infusionstechniken und vielen anderen Medizingeräten. Und sie benötigen vor allen Dingen Personal, das diese Technik auch bedienen kann. Hier kommen wir zu einem der wichtigsten Mangelzustände bzw. Knappheiten derzeit, nämlich der Schutzausrüstung. Wie es alle Kliniken berichten, haben auch wir mittlerweile Mitarbeiter, die mit dem Coronavirus infiziert werden. Im Rahmen der allgemein ansteigenden Fallzahlen in der Bevölkerung ist das natürlich zunächst nicht verwunderlich, denn auch Klinikmitarbeiter sind nicht immun. Das Problem ist jedoch, dass wir unsere Schutzausrüstung, die wir tragen müssen in der Versorgung der infizierten Patienten, wie alle anderen Kliniken auch aufgrund der knappen Ressourcen sehr gezielt einsetzen müssen, um sicher zu sein, dass wir auch in der darauf folgenden Woche noch genügend Masken und Schutzkittel im Klinikum verfügbar haben. Wir würden dieses Schutzmaterial gerne sehr viel großzügiger einsetzen, nicht zuletzt, um es eben auch zu verwenden in Situationen, wo wir zu Beginn der Aufnahme einfach noch nicht sagen können, ob Patienten möglicherweise sich angesteckt haben oder nicht. Aber wir können es uns eben nur schrittweise leisten, damit in den nächsten Tagen bei wirklich kritischen Versorgungssituationen auch jederzeit diese Schutzausrüstung verfügbar sein wird. Das ist eine seit Wochen sehr unzufriedenstellende Situation und ich denke, dass alle in der Klinik tätigen Kollegen und Kolleginnen die große Hoffnung haben, dass die Produktion dieses wichtigen Schutzmaterials bundesweit schneller aufgestockt wird, als das in den letzten Monaten der Fall war. In diesem Zusammenhang ist es mir wichtig zu sagen, dass dieser Mangel nicht auf einer Untätigkeit, beispielsweise des Einkaufs, der Geschäftsführungen oder auch durch mangelnde Unterstützung der lokalen Politik beruht. Diese Menschen leisten derzeit alle ganz Außerordentliches. Jeder versucht sein Möglichstes und wir erfahren viel praktische Unterstützung, auch von der lokalen Kreispolitik. Aber so ganz versteht man es als klinisch tätiger Mediziner natürlich nicht, dass die Maßnahmen zur Produktion von Schutzkleidung oftmals auf lokalen Initiativen beruhen und wir hier auf Bundesebene nicht schon weiter sind, als es gegenwärtig der Fall ist. Wie sieht die Situation jetzt aktuell aus und wie läuft so eine Intensivbehandlung bei einem Patienten mit Covid-19 induziertem Lungenversagen eigentlich ab? Aktuell behandeln wir 19 Patienten auf unseren Intensivstationen, hierunter 12 mit Covid-19-Erkrankungen. Zu Spitzenzeiten waren es bis zu 13 bis 14 Covid-Patienten. Hinzu kommen natürlich immer diejenigen Menschen, die an einer anderen intensivpflichtigen Erkrankung leiden, denn diese Erkrankungen gibt es ja weiterhin und es darf keinen Versorgungsmangel für diese Menschen geben. Der Beatmungsanteil bei Patienten mit Covid-19 ist sehr unterschiedlich, da manche Patienten die Station auch wieder rasch verlassen können oder für sich selbst eine Beatmungstherapie grundsätzlich ausgeschlossen haben. Für diejenigen mit hoher Krankheitsschwere und mit Behandlungswunsch kann man jedoch von einem Beatmungsanteil von ungefähr 80% der Fälle ausgehen. Die Dauer dieser künstlichen Beatmung liegt bei den überlebenden Patienten bei ungefähr 2 bis 3 Wochen. Das liegt daran, dass sich an die Akutphase mit lebensbedrohlichem Organversagen eben immer einige Tage für die Entwöhnung von der Beatmung anschließen. Zur Aufnahme auf die Intensivstation kommen die Patienten immer dann, wenn die Krankheitsschwere so hoch ist, dass die Atemnot nicht mehr ausreichend durch Sauerstoffgabe und andere Maßnahmen auf der Normalstation behandelt werden kann. Bei Aufnahme wird der Patient auf der Intensivstation von einem Team aus 3 Fachkräften nochmals beurteilt und bei Bedarf sofort an die künstliche Beatmung angeschlossen. Das ist für das Team ein ganz kritischer Moment, weil man mit dem Anschluss an die künstliche Beatmung sich natürlich für kurze Zeit dem unmittelbaren Kontakt mit dem Atem des Patienten und damit eben auch mit möglicher Virusübertragung aussetzt. Gerade in diesem Moment ist es daher so wichtig, dass alle Kollegen voll geschützt sind, und dieser volle Schutz erzeugt auch eine hohe Arbeitsbelastung, weil eben die ganzen Arbeitsvorgänge, die ansonsten vielleicht so einfach und routiniert von der Hand gehen, unter dem Anlegen der Schutzausrüstung einen ganz anderen Umfang bekommen. Ebenso wichtig wie die Einleitung der Beatmungstherapie ist aber die unverzügliche Einleitung vieler anderer Maßnahmen, beispielsweise zur Stabilisierung des Kreislaufs oder zur Stabilisierung anderer Organfunktionen, teilweise bis hin zu Dialysebehandlungen. Im weiteren Verlauf werden die Patienten 3-mal täglich in der Anwesenheit des Chefarztes oder der Oberärzte visitiert und es wird das weitere Vorgehen festgelegt. Das erfolgt auf einer Intensivstation sehr viel engmaschiger als auf den Normalstationen eines Krankenhauses, weil die Dynamik der Erkrankung natürlich auch eine ganz andere ist und der Schweregrad. Kommt es in den nächsten Tagen zu einer Besserung, dann wechselt unser Augenmerk von der Akutbehandlung des Lungenversagens hin zur schrittweisen Entwöhnung von der Beatmung. Mittlerweile gelang dies erfreulicherweise auch bei 7 im schwersten Lungenversagen aufgenommenen Patienten, meistens nach einer Beatmungsphase von 10 bis 14 bis maximal 20 Tagen. All diese Patienten sind jetzt, wie wir sagen, extubiert, atmen also wieder selbst, sind auf den Normalstationen und auf dem Weg der Besserung und hoffentlich auch in kurzer Zeit auf dem Weg wieder nach Hause. Sind alle Maßnahmen der maschinellen Beatmung ausgeschöpft und beobachten wir keine Besserung innerhalb der ersten Stunden der Behandlung, setzen wir uns mit unseren intensivmedizinischen Kollegen vom Universitätsklinikum Tübingen in Verbindung und prüfen gemeinsam, ob eine Verlegung für eine Lungenersatztherapie mit einer dafür spezialisierten Herz-Lungen-Maschine sinnvoll sein kann. Das war bislang in 6 bis 7 Fällen notwendig und teilweise auch schon erfolgreich. Es handelt sich um ein sehr komplexes Verfahren, das auch über einige Tage hinweg durchgeführt werden muss mit entsprechend langer Entwöhnungszeit, sodass es schon ein Erfolg ist, dass einer dieser Patienten in den letzten Wochen jetzt von diesem Verfahren entwöhnt werden konnte. Ein weiterer befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die anderen Patienten werden mit diesem Verfahren noch weiter behandelt und wir hoffen auf einen ähnlichen Weg. Leider Gottes führt die Covid-19-Erkrankung aber eben nicht nur zu einem isolierten Lungenversagen, sondern auch teilweise zu schwersten Schockzuständen und zum Versagen weiterer Organsysteme, sodass insbesondere bei Patienten mit schweren Vorerkrankungen oder hoher Gebrechlichkeit auch die moderne Intensivtherapie in diesen Konstellationen an ihre Grenzen stößt und die Patienten trotz Ausschöpfung aller Maßnahmen versterben. Auch wenn jeder Verstorbene natürlich ein Todesfall Zu viel sind wir glücklich darüber, dass von unseren Intensivpatienten bislang die Mehrzahl überlebt hat, auf die Therapie angesprochen hat und unsere Sterblichkeit von ca. 20-25% im Moment noch deutlich unter dem internationalen Erwartungswert von 50% liegt. Das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um eine äußerst schwere Erkrankung handelt bei diesen Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, die dem Behandlungsteam alles abverlangen und dass diese Sterblichkeitsrate im weiteren Verlauf wahrscheinlich noch etwas ansteigen wird und diese Zahlen immer nur sehr mit Vorbehalt zu beurteilen sind. Die Covid-19-Lungenentzündung ist ein äußerst komplexes Krankheitsbild, dessen Kennzeichen und Therapiemöglichkeiten wir weltweit jetzt erst eigentlich wirklich lernen. Wir denken alle, wir wären in dieser Erkrankungswelle schon lange drin. Wenn wir aber nur auf den Kalender blicken und schauen, wann die Erkrankung in China das erste Mal auftrat, dann sehen wir, das sind erst wenige Monate. Insbesondere im Kreis der Intensivmedizin gibt es seit Beginn dieser Erkrankung und weiter zunehmend einen ganz intensiven Erfahrungsaustausch über sämtliche Kliniken und auch Ländergrenzen hinweg. Und nachdem zunächst nur die ältere Bevölkerung als Risikogruppe bewertet wurde, sehen wir das mittlerweile etwas anders. Auch in der Altersgruppe zwischen 35 und 65 Jahren sehen wir teilweise sehr dramatische Verläufe und verlieren leider Gottes auch Patienten. Oftmals mit Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, chronischer Bronchitis oder Adipositas, aber eben teilweise auch ohne solche Nebendiagnosen. Dennoch haben wir in Deutschland bereits viel erreicht in der Bewältigung dieser Pandemie. Im Zollernalbklinikum haben wir das Glück, über einen großen Anteil von Fachärzten und Fachpflegekräften mit spezialisierter Intensivqualifikation verfügen zu können, hierunter auch einige Kollegen mit jahrelanger Erfahrung in der Behandlung des schweren Lungenversagens. Es ist aber nicht nur die Erfahrung, die den Unterschied macht, sondern auch das Engagement und der unbedingte Wille des ganzen Teams, sich dieser Pandemie trotz aller eigener Risiken, die sie eingehen, entgegenzustellen. Ich bin sehr dankbar dafür, mit diesen Pflegekräften und Ärzten zusammenarbeiten zu können. Sie leisten aktuell nicht nur viel, sondern unglaublich viel. Alle sind an ihrem Platz und stellen viele, eben auch sehr wichtige Belange ihres persönlichen Lebens hinter diese Aufgabe zurück. Und dies in einem Bewusstsein, dass wir diese Art des Arbeitens wahrscheinlich noch über viele Monate aufrechterhalten müssen. Aus diesem Grund blicken wir alle auch etwas skeptisch auf die geplanten Lockerungen der Kontaktsperren jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Neben allen Vorbereitungen haben uns sicherlich die Kontaktsperren vor einer dramatischen Überlastung unserer medizinischen Strukturen bewahrt. Wenn wir diese Restriktionen jetzt lockern und nicht gleichzeitig andere Maßnahmen zur Eindämmung der Virusverbreitung konsequent umsetzen, dann besteht die hohe Gefahr einer zweiten Welle. Ich kann Sie als Hörer dieses Podcasts deswegen nur alle eindringlich darum bitten, verzichtbare Kontakte weiterhin auf ein Minimum zu reduzieren und in der Öffentlichkeit einen Mundschutz zu tragen. Wir können dadurch sehr effektiv dazu beitragen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Es funktioniert aber eben nur, wenn wir uns alle auch daran halten. Wir schützen uns mit einem gewöhnlichen Mundschutz selbst zwar nicht gegen das Einatmen von Viruspartikeln, aber wir schützen uns alle und dadurch auch uns selbst eben dadurch, dass die Ausatmung der Tröpfchen verhindert wird. Das geht ganz gut. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir es alle tun. Auch diejenigen, die sich aufgrund ihres jüngeren Alters im Moment vielleicht dagegen gefeit fühlen. Nur wenn Sie auch einen Mundschutz tragen, schützen Sie Ihre Mitmenschen und damit unsere ganze Gesellschaft. Nur dann wird unsere schrittweise Öffnung der Strukturen meines Erachtens ein Erfolg, sowohl in medizinisch als eben auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Ich denke, das sind wir der Gesundheit unserer Mitmenschen und ihrer wirtschaftlichen Sicherheit einfach schuldig. Zum Abschluss des Podcasts nochmal. Dadurch, dass wir die Chance hatten, von anderen Ländern zu lernen und diese Lehren auch umgesetzt haben, sind wir in Deutschland in der Bewältigung der ersten Krisenphase weit gekommen. Das ist gut. Wir haben jetzt die Chance, es auch weiter gut zu machen. Es hängt von keinem Schicksal oder einem Zufall ab, nur von uns selbst. Ich denke, wir sollten den Respekt vor dieser Krankheit jetzt nicht verlieren, bevor wir sie wirklich besiegt haben. Unser aktueller Vorteil ist, wir haben es selbst in der Hand. Jeder Einzelne als ein Teil des Ganzen. Und deswegen, bitte nehmen Sie am Ende des Podcasts mit, tragen Sie Maske und halten Sie weiter Abstand. Mit dieser Bitte bzw. Empfehlung möchte ich mich heute für diesen Podcast verabschieden. Ich wünsche Ihnen das Beste, viel Gesundheit. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Unser Herz schlägt für das Leben.